Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek.
Weil hochsensible Menschen einfach sehr stark an den Gefühlen sind und auch sehr stark von Gefühlen berührt und bewegt sind. Das ist schön, wenn man in der Natur ist oder in der Kunst und das genießt. Aber wenn man jetzt in Konfliktsituationen, wo Hochsensible gerne auch einfach sehr harmonieliebend sind, kann es halt eine Herausforderung sein. Ist das Radio zu laut oder zu leise? Oder es ist zu warm oder zu kalt? Und so dieser Wohlfühlfaktor ist in diesem Sinneswahrnehmung für Hochsensible einfach enger gesteckt, weil die sehr leicht spüren, wenn etwas ihnen nicht so gut tut. Für mich ist die Hochsensibilität, auch wenn sie mich manchmal nervt, wenn ich irgendwie auch unter Zeitdruck bin, dann besonders, weil wenn ich im Stress bin, dann habe ich halt meine Ressourcen, um damit umzugehen, nicht so parat, ist es eigentlich ein riesengroßes Geschenk und eine wahnsinnige Erweiterung an Möglichkeiten so.
So, und jetzt zum zweiten Mal der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Also, das ist das Intro Nummer 2, ihr Lieben. Ich bin heute etwas verpeilt. Wir haben den Dienstagmorgen, na nicht mehr ganz. Und es gibt eine neue Folge von Und Jetzt. Und ich freue mich sehr, dass ich heute eine, wie ich finde, sehr besondere Frau hier habe, nämlich die liebe Sandra Quedenbaum. Und die liebe Sandra ist spezialisiert auf Hochsensibilität und Trauma, gibt selber Coachings und auch Ausbildungen in diesem Bereich. Und mit Sandra spreche ich heute über das Thema Hochsensibilität. Und ja, ich finde, du bist eine wahnsinnig beeindruckende Frau, weil du unfassbar berührendes Wissen hast. Und ich hatte den Eindruck, in unserem Vorgespräch hast du zack, direkt tief in mich reingeguckt und sehr krass. Also freue dich auf diese Folge. Liebe Sandra, schön, dass du da bist.
Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich bin ja ganz berührt von den Worten. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Nein, das war unser Vorgespräch in der vorangegangenen Woche. Das hat bei mir wirklich noch lange nachgehallt, weil du so innerhalb von einer kurzen Zeit, ich glaube, das waren irgendwie nach 10 Minuten, du schon so Dinge über mich dann, so Eindrücke geschildert hast, wo ich dachte, ach krass, wie hat sie denn das irgendwie gerade herausgelesen? Das fand ich wirklich beeindruckend.
Dankeschön. Weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es berührt mich sehr und ich freue mich sehr. Das ist einfach auch viel Übung und Erfahrung.
Ich wollte gerade fragen, ist das dir in die Wiege gelegt, dass du Menschen gut erspüren kannst?
Also sowohl als auch. Einmal über die Hochsensibilität natürlich, weil hochsensible Menschen können andere Menschen gut spüren und häufig manchmal auch fühlen, was der andere braucht, ohne dass die Person das selber weiß. So. Und gleichzeitig, ich bin Erzieherin, Sozialpädagogin, jetzt schon seit über 30 Jahren, also echt über 30 Jahren dabei. Und das bringt natürlich auch ganz viel Erfahrung mit sich, ne? Weil man bei so vielen Coachings und Ausbildungen und Seminaren so. Das macht es dann einfach auch, macht das Arbeiten einfach noch ein bisschen schneller, dass ich schneller reintauchen kann. So.
Ja. Ja, siehst du jetzt immer direkt drin. Vielleicht magst du noch mal dich mit ein, zwei Sätzen kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen.
Also ich bin Sandra Quedenbaum, ich bin Erzieherin, Sozialpädagogin und bin jetzt spezialisiert auf Hochsensibilität und Trauma. Und da gebe ich Ausbildung, mache Workshops und Seminare zum Thema und ja, das ist etwas, was mich selbst begleitet, weil ich selber auch hochsensibel bin, genauso wie mein Mann und meine Tochter. Ich habe ja also die ganze Range der Hochsensibilität zu Hause. Und das hat mich halt letztendlich auf meinen Weg geführt, weil ich auch immer wieder Kunden hatte, die hochsensibel waren. Und ja, so ist das entstanden.
Du hast gerade gesagt, deine Tochter ist auch hochsensibel und dein Mann auch. Ist das genetisch bedingt? Ist das vererbbar?
Genau, Hochsensibilität ist genetisch bedingt. Und man sagt ja bei der Genetik so, das kann auch mal ein, zwei Generationen überspringen. Bei mir im Coaching war es bis jetzt immer so, dass wenn wir so geguckt haben bei den Eltern, dann haben wir dann auch immer letztendlich das Elternteil gefunden, was hochsensibel ist. Manchmal sind es natürlich auch beide. Das ist aber nicht so, dass das zwangsweise immer so offensichtlich ist, weil es kann zum Beispiel sein, dass wenn wenn es der Vater war, der hochsensibel ist und da gar nicht mit umgehen konnte und ständig in der Überreizung war, dass er eigentlich ständig mit einem völlig überlasteten Stresssystem rumgelaufen ist und deswegen wirklich selber gereizt war. Und auch wenn wir dann in der Überreizung sind, sind wir nicht so empathisch und so. Und dann zeigt sich das nicht. Und da lohnt es sich denn, wenn man weiß, was noch alles zur Hochsensibilität gehört, noch andere Sachen einfach zu gucken, abzufragen, wie ist es zum Beispiel mit Werten und noch viele, viele andere Sachen, wo man dann rausfinden kann, ist eine Person hochsensibel oder nicht.
So. Ist es in der Hirnaktivität nachweisbar?
Also was einmal nachweisbar ist, dass ich muss immer mit rechts und links aufpassen, rechter Gehirnhälfte aktiver ist bei Hochsensiblen. Und was auch ist, dass der Bereich, der normalerweise für die Unterdrückung von Sinnesreizen zuständig ist, nach diesem bildgebenden Verfahren, da kann man sehen, dass das weniger aktiv ist. Das heißt, Hochsensible nehmen auf der einen Seite, nehmen die besonders stark Reize auf und sind da besonders empfänglich für auf allen Sinneskanälen. Und gleichzeitig ist unser Gehirn nicht so gut dazu ausgerichtet, die zu unterdrücken. Aus gutem Grunde, weil das hat einen evolutionären Grund, dass das so ist mit der Hochsensibilität. Bringt aber leider auch mit sich, dass man halt aufpassen muss, dass man eben nicht in eine Überreizung kommt und immer auf sein Stress, auf sein Nervensystem achtet, dass man da sich genug Ruhepausen zwischendurch gönnt.
Ja, was sind denn so diese klassischen Vorurteile? Das Erste, was mir so kam, auch so in der Vergangenheit, auch wenn ich habe ja tatsächlich mit Joelle eine hochsensible, jetzt kommt noch mal ein anderes Wort, Scanner-Persönlichkeit zu Hause, wo des Öfteren in der Vergangenheit Situationen waren, wo ich dann gedacht habe, oh, das ist ja so, mein Gott, das ist anstrengend. Das ist ja so ein bisschen so Mimose, mit Samthandschuhen anfassen und dann ist es immer noch zu intensiv. Sind das so diese typischen Bilder oder gibt es da noch mehr?
Also was du da beschreibst, ist was ganz Typisches, weil hochsensible Menschen einfach sehr stark an den Gefühlen sind und auch sehr stark von Gefühlen berührt und bewegt sind. Das ist schön, wenn man in der Natur ist oder in der Kunst und das genießt. Aber wenn man jetzt in Konfliktsituationen, wo Hochsensible gerne auch einfach sehr harmonieliebend sind, kann es halt eine Herausforderung sein. Oder auch das Typische ist so diese Prinzessin auf der Erbse. Irgendwie, wenn ich Krümel im Bett habe, drehe ich durch. Das kann ich gar nicht haben. Oder wenn das Bett irgendwie, wenn das Kissen irgendwie falsch liegt oder das Bettzeug, es gibt ja diese Mikrofaser oder sowas, also da einfach ganz sensibel für zu sein. Und das natürlich auf vielen verschiedenen Ebenen, dann ist das Radio zu laut oder zu leise oder es ist zu warm oder zu kalt. Und so dieser Wohlfühlfaktor ist in diesem Sinneswahrnehmung für Hochsensible einfach enger gesteckt, weil die sehr leicht spüren, wenn etwas ihnen nicht so gut tut. Was auf der einen Seite ja eine gute Fähigkeit ist, das zu spüren, wenn einem etwas nicht so gut tut. Und gleichzeitig kann es denn für andere denn manchmal, wenn die das nicht so spüren, auch irritierend sein. So nach dem Motto, ja, aber was nimmst du denn jetzt schon wieder wahr? Zum Beispiel ja. Neben der Steckdose zu sitzen und die Summen zu hören oder sowas.
Ne? Damit ich es richtig verstehe, das heißt aber nicht, dass hochsensible Menschen andere Menschen und Massen meiden, weil es ihnen zu viel wird, sondern sie sind einfach nur viel offener und durchlässiger für die gesamten Eindrücke und die Schwingungen. Das heißt also, sie sind nicht unbedingt Menschen, die sich ausschließlich in der Natur wohlfühlen. Vielleicht, warum ich das frage, ist, ich versuche das gerade so ein bisschen zu einzuordnen mit beispielsweise jetzt einem Typen, wie es Joelle ist. Ne? Also sich auch ständig mit Arbeit vollladen und darin total aufgehen. Dann aber gleichzeitig auch dieses, es ist dann auch zu viel und sich zurücknehmen wollen, aber dann auch doch wieder das Suchen. Also immer so diese Gegensätze eigentlich.
Also was du da beschreibst, da sind, denke ich, zwei Faktoren mit drin. Einmal die Hochsensibilität auch, dass Hochsensible gerne die Sachen richtig machen und sehr professionell sind. Und wenn sie was machen, dann hat das Hand und Fuß. So, das ist dann gut durchdacht und das ist dann auch wichtig und da investieren die dann auch gerne einfach mehr Zeit und viel Zeit rein, damit es halt passt so. Und gleichzeitig hast du ja auch gesagt, Joelle ist halt Scanner-Persönlichkeit. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einfach auch, so wie ich ihn wahrgenommen habe, war ja auch schon mal im Podcast bei Ihnen, dass er eher extrovertiert ist. Und extrovertierte, hochsensible Menschen, die brauchen sowohl ein bisschen das Aufregende und gleichzeitig aber auch die Pausen. Und schwierig ist es dann für Scanner-Persönlichkeiten, die ja immer gerne Neues suchen, Neues erfahren, dass die denn, wenn sie was haben, dann gehen die da so drinne auf, dass sie aber ihre Zeichen für Pausen übergehen und dann nicht und sich völlig überlassen. Die gehen, stürzen sich in ein Projekt rein und machen das, geben da alles und dann irgendwann wuff, geht gar nichts mehr. Und dann im Zweifelsfall sitzt man dann 2 Tage unter der Bettdecke und sagt, ich komme hier nicht mehr raus. So, weil es einfach das Stresssystem viel zu überlastet ist. Und ja, da ist halt die Herausforderung, einfach rauszufinden und zu lernen, dass man diese Marge in einer seichteren Welle hängt, dass es nicht immer so hoch, runter geht. Ich glaube, das meinst du, oder?
Ja, genau. Da war das so widersprüchlich dann irgendwie, manchmal ist so das Verhalten. Ne?
Genau. Du hast ja gesagt, mit Hochsensiblen, dass die halt nicht so unter Menschenmassen gehen. Also ich kenne keinen Hochsensiblen, der gerne am Samstag nach Hannover in die Innenstadt zum Einkaufen gehen würde. So. Das ist einfach viel zu viel, wenn das denn so wuselt und die ganzen Leute. Oder wenn auf den Weihnachtsmarkt gehen würde am Freitagabend, wo dann alle sind. Und das würde wahrscheinlich ein hochsensibler Mensch meiden. So. Das heißt aber nicht, dass sie generell keinen Bock auf Leute haben. So, sondern sie gehen auch gerne, sind mir auch gerne mit mehreren Leuten zusammen. Wichtig ist aber, dass die Stimmung gut ist, dass es auch die Möglichkeit gibt, sich mal zurückzuziehen und so. Und die Marge, wo es angenehm ist, ist kürzer als bei durchschnittlich Sensiblen. So. Also das heißt, wenn ich auf einer Party bin, dann ist es so nach 2, bei den meisten Leuten ist es so nach 2 Stunden, da ist es dann so, dann ist es gut. Und wenn man dann länger bleibt, weil man auch denkt, man will nicht unhöflich sein oder es ist ja gerade so schön, dann ist man den nächsten Tag völlig gerädert. Mhm. So. Und Hochsensible sind gerne mit Menschen in Kontakt, die genießen das auch total, weil die in der Regel auch Menschen so interessant finden. Und gleichzeitig ist da die Herausforderung, darauf zu achten, dass es nicht zu viel Kontakt ist, damit man sich nicht so auslaugt.
Ich bin ja bis heute mir auch nicht ganz sicher, ob ich dazu zähle oder nicht. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Manchmal habe ich eher den Eindruck, dass ich da ziemlich dumpf unterwegs bin in manchen Situationen. Also zum Beispiel ist es für mich der absolute Horror, an einem Wochenende in irgendein Einkaufszentrum zu gehen. Kriege ich die Krise. Da bin ich, ich glaube, so nach gefühlten 10 Minuten bin ich unausstehlich und dränge, wann wir endlich wieder gehen können. Das ist mir einfach alles zu viel. Ich hätte das oder ich würde das jetzt in erster Linie gar nicht unbedingt auf Hochsensibilität zurückführen oder so. Und vielleicht geht es auch den anderen Hörerinnen und Hörern so, dass sie so ein bisschen schwanken. Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, selber herauszufinden, ob man hochsensibel ist?
Also es gibt ja Möglichkeiten der Testung und wichtig, es gibt keinen Test beim Arzt für eine Diagnose oder so, weil Hochsensibilität ist keine Krankheit, sondern es ist einfach eine Charakterausprägung. Und es gibt im Internet mehrere Tests zur Hochsensibilität. Ich habe auf meiner Webseite oder auf meinem YouTube-Kanal habe ich auch einen Test, den man machen kann für Kinder und für Erwachsene. Und das sind schon mal gute Anhaltspunkte. Und wenn man denn so sich damit beschäftigt und immer wieder sagt, ja, bin ich so und es nickt so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man hochsensibel ist, einfach total groß.
Dann bin ich's. Ja. Ich habe mir deinen Test nochmal angeguckt und da habe ich, glaube ich, bis auf eine Stelle, ich weiß nicht mehr, was es war, habe ich die ganze Zeit genickt, weil ich dachte, ja, definitiv.
Genau. Und das ist, was du beschreibst, ist auch ganz wichtig. Nur weil man hochsensibel ist, gehören nicht alle Punkte, die auf einen zutreffen. Also das zeigt sich ganz unterschiedlich. Beim Mann zum Beispiel, der ist überhaupt nicht lichtempfindlich. Und der hat blaue Augen und ich habe die braunen Augen und ich bin total lichtempfindlich. Wenn ich rausgehe und jetzt gerade, wo die Sonne ist und ich habe keine Sonnenbrille, nach 5 Minuten bin ich unausstehlich. Kann ich mich nicht konzentrieren, das ist mir alles viel zu viel. So, und deswegen ist er immer sehr bedacht darauf, dass ich meine Sonnenbrille mitnehme, damit wir einen piesigen Ausflug haben. So, also von daher gibt es immer auch Eigenschaften, die nicht auf einen zutreffen. Das ist auch völlig normal, weil trotz Hochsensibilität sind natürlich noch alle individuell. Wenn man aber so, wenn du so einen Test machst und dann so zu 80%, denke ich, auf jeden Fall sagst, ja, stimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du hochsensibel bist, einfach total groß. Und so wie ich dich wahrgenommen habe, finde ich das auch absolut. Und es kann sein, dass sich das einfach bei dir und bei Joel unterschiedlich zeigt. So, ne? Weil es kommen ja auch noch immer persönliche Erlebnisse mit rein, die man gehabt hat und so, ne? Die das auch beeinflussen können.
Also du meinst auch so ein bisschen so sozialisiert, also wie man auch aufgewachsen ist, ob das akzeptiert wurde oder auch nicht.
Genau, zum Beispiel. Also es ist nach meiner Beobachtung für Hochsensible leichter, Dinge Ertragen ist eigentlich ein doofes Wort. Also Dinge auszuhalten im positiven Sinne, im Sinne von Schalter aus, dass es nicht so überladend ist. Wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass diese Empfindung, die man hat, ernst genommen wird. Wenn jetzt ein Kind sagt, oh, Mama, ich kann nicht mehr laufen, es tut so weh im Schuh. Und dann, weil vielleicht eine Naht in der Socke ist und die Mutter guckt und sagt, da ist nichts. Dann lernt das Kind irgendwann, weil es denkt, die Mutter hat recht, dann merkt das Kind irgendwann, es ist falsch, wenn es das öfters bekommt. Und da ist denn die Schwierigkeit, wenn wir dann später im Erwachsenenleben, wenn in so eine Situation ist, wo wir dann merken, da ist etwas, was uns nicht so gut tut. Und wir haben gleichzeitig noch das Gefühl, wir sind falsch, dann fangen wir im gleichen Moment auch gegen uns an zu kämpfen. So, und den Kampf können wir einfach nur verlieren. So. Und das macht es dann einfach viel schwerer, das auch auszuhalten. Und mein Eindruck ist, Leute, die halt so sein konnten mit ihren Bedürfnissen und mit ihren Sachen, die sie betreffen durch die Hochsensibilität, dass es denen leichter fällt, auch Situationen, die eigentlich schwerer sind, ein bisschen besser auszuhalten.
Das ist auch tatsächlich das, was ich auch bei meinen Kindern, unabhängig davon oder noch bevor ich wusste, dass es diesen Begriff und diese Charaktereigenschaft Hochsensibilität gibt, schon gemacht habe, dass ich da drauf eingegangen bin, dass ich das ernst genommen habe. Auch wenn ich vielleicht auch keine Naht oder kein Steinchen im Schuh gesehen hätte, ich das da nicht abgetan hätte oder so. Du hattest vorhin in einem Nebensatz fallen gelassen, ja, aber ich habe ja braune Augen und mein Mann hat blaue Augen. Da schwingt so ein bisschen mit, dass Hochsensibilität sich eventuell auch in der Optik, also in der, wie war der Begriff, Psychophysiognomie zeigt.
Genau. Wobei bei den Augen meinte ich das einfach bezogen, dass ja normalerweise blaue Augen ein bisschen lichtempfindlicher sind, soweit ich weiß. Wobei ich weiß jetzt gar nicht so richtig, da bin ich immer von ausgegangen.
Das ist eine sehr gute Frage.
Ob ich das weiß oder ob ich mir das gedacht habe, das merke ich gerade, das weiß ich gar nicht so genau. Naja, auf jeden Fall bin ich immer davon ausgegangen, dass Leute mit blauen Augen einfach lichtempfindlicher sind. Ob ich das mal irgendwo gelesen habe und deswegen denke oder ob ich mir das ausgedacht habe, weiß ich nicht. Also es hat jetzt bitte keinen Anspruch auf Wahrheit.
Wenn ich darüber nachdenke, dass viele Menschen in Skandinavien helle Augen haben, aber je südlicher wir kommen Richtung Afrika, dass dort die Menschen alle ganz dunkle Augen haben. Oh Gott, hoffentlich setze ich mich jetzt nicht in die Nesseln, aber das hat doch bestimmt unter Garantie auch was mit der Sonneneinstrahlung zu tun.
Ja, also ich denke mal, es sind ja die Pigmente letztendlich, die das abfiltert, ne? Also ja, deswegen ist die Haut ja auch dunkler zum Schutz. Und bei den Augen halt genauso. Gerade fällt mir auf, ich weiß gar nicht, ob ich es weiß oder ob ich es denke.
Na gut, gibt es da irgendwie Zusammenhänge in der Optik?
Genau, also du hast ja gerade die Psychophysiognomik angesprochen. Und da ist es so, die Psychophysiognomik ist die Kunst, in Gesichterzügen Charaktereigenschaften zu erkennen. Das machen wir alle. Wenn wir jemanden sehen, dann haben wir schon irgendwie so ein Bild, so und so ist der. So, obwohl wir den ja gar nicht kennen. Und die Psychophysiognomik hat halt geguckt, was machen wir denn da, woher wissen wir denn das? Wie kommt das denn? Weil das passt ja auch ganz, ganz, ganz oft so. Und da hat man halt dann rausgefunden, und das ist schon eine ganz alte Lehre, dass es halt einfach Gesichtszüge geben, die auf gewisse Charaktereigenschaften hinweisen. Und da gibt es natürlich auch Gesichtszüge, die auf Hochsensibilität hinweisen. Zum Beispiel ein feines Hautbild. Es ist eine Sache, weil das ist, wie lassen wir Sachen rein und wie lassen wir Sachen raus. So, denn auch die Lippen haben viel mit Gefühl, mit Gefühlsäußerungen zu tun. So ganz schmale Lippen, die Größe der Augen und noch viele andere Sachen, die halt einfach, wo man gucken kann, was ist halt typisch in der Regel für Hochsensible an Charaktereigenschaften und wo findet man das im Gesicht wieder. Aber es ist auch wieder so eine ganze Wissenschaft für sich.
Ich glaube, auch darüber werde ich dringend mal eine Folge machen, weil ich das selber schon vor Jahren ja mal an Büchern versucht habe, mir zu erarbeiten. Auch so was so Physiognomie generell angeht, sich zusammenstehende Augen, hohe Stirn und so weiter, breite Nase oder wie auch immer. Genau. Und dann die ganzen Mikroexpressionen dazu.
Und da lohnt es sich wirklich auch, das mit jemandem zu machen. Also das in den Büchern zu lesen, ist das eine. Dann kann man so Charaktereigenschaften zu sehen und so. Das Gleiche ist aber, also das Spannende, finde ich, ist, wenn Leute da richtig fit drin sind. Ich habe da auch eine Ausbildung, aber ich nutze das nur so ein bisschen. Und es gibt Leute, die sind da einfach super fit drin, Zusammenhänge zu bringen. Weil gerade das ist das Spannende. Wie äußert sich was? Wie zeigt sich das? Also ich habe zum Beispiel sehr breite Wangenknochen. Und sehr breite Wangenknochen stehen für Selbstbestimmung und auch, die wollen sich auch reiben. Also die können auch in Konflikt gehen. Und was halt ist, was ich noch habe, ist diese Bäckchen. Und das ist die Herzenskraft. Und diese Verbindung, genau, die hast du auch total. Und diese Verbindung ist ganz wichtig, dass ich, wenn ich jetzt in Konflikt gehe, dann habe ich trotzdem immer noch die Herzenskraft dabei und gehe dann sozusagen liebevoll in den Konflikt, wohlwollend in den Konflikt. Es geht mir überhaupt, also ich habe kein Interesse daran, irgendjemanden abzubügeln oder anzumachen oder ähnliches, sondern ich will eine Lösung, ne, für beide. Und Leute, die halt diese Wangenknochen haben und dann hier ganz schmal sind, die haben halt diese Herzenskraft nicht. Und das sind dann häufig Leute, die sich sehr straight abgrenzen. Denen ist es dann wichtig, dass der andere auch merkt, dass sie sich abgrenzen, dass sie merken, das passt ihnen gerade nicht und solche Sachen. Also es ist diese Zusammenhänge sind einfach auch immer total spannend. Weil da kann man ganz viel gucken, wo sind die Talente, wo sind die Herzensthemen, was ist das, was eigentlich gelebt werden will und nicht gelebt ist im Moment. Und so weiter. Es ist super, super spannend.
Kann sich sowas verändern dann in der Optik auch über die Jahre?
Auf jeden Fall. Also man kann das auch ein bisschen beeinflussen sogar. Und das ist auch immer situationsabhängig im Sinne von kontextabhängig. Ich habe in den letzten 2 Jahren hatte ich viel Stress und da war es so, dass meine Lippe, also man sieht das im Dings, eigentlich habe ich, meine Lippe ist eigentlich ziemlich groß und weiß, das sieht man im Video immer nicht so, aber da war die ganz schmal. So, ja. Da war so, und das ist halt, wie bringe ich meine Gefühle nach außen, wie lebe ich meine Gefühle nach außen, weil ich da gar nicht den Raum hatte, weil ich mich halt um andere Sachen kümmern musste, dass ich meine Gefühle wahrnehme. So, und das war total sichtbar. Oder auch wenn man dann so, und die Augenringe, so dicke Augenringe, Säckchen, ist in der Regel ein Zeichen von nicht loslassen wollen. Und Psychophysiognome, die da so richtig fit sind, das ist ein bisschen fast wie, als wenn die wahrsagen können. Weil die gucken einen an und wissen genau, was jetzt gerade Phase ist im Leben. Ne? Und die sehen, da ist ein Pickel jetzt an dir und der Stelle und können dann sagen, Mensch, da ist vielleicht gerade eine Herausforderung oder so. Das ist schon ein bisschen spooky, aber cool.
Okay, also dafür brauche ich definitiv eine Expertin und einen Experten. Da gucke ich definitiv hin, das ist total spannend. Zurück zur Hochsensibilität. Mhm. Was sind denn so diese typischen Herausforderungen für die Leute, die hochsensibel sind?
Also für sich selber ist es einmal die Herausforderung, dann zu lernen, mit dieser Intensität der Wahrnehmung umzugehen und das so zu dosieren, dass es sie nicht überfordert. Und da ist ganz wichtig, halt am besten über den Tag immer Pausen einzuplanen. Und ein hochsensibler Mensch, der so aufgewachsen ist, dass er sein durfte, wie er ist, ohne bewertet zu werden und uns Raum gekriegt hat dafür. Also der hat ein sehr gutes Körpergespür, der kann das, er braucht da gar nicht drüber nachzudenken. Der fühlt einfach, tut mir gut, tut mir nicht gut und handelt dann dementsprechend. Wenn wir aber durch unsere Erziehung gelernt haben, irgendwie, na, das ist nicht so in Ordnung und versuchen immer zu entsprechen, den Eltern zu entsprechen oder den Lehrern zu entsprechen oder wie noch immer, dann verlernen wir das, diese Körperwahrnehmung. Wir nehmen das zwar wahr, aber wir nehmen es dann nicht ernst. Und da ist dann die Herausforderung, einfach wieder zu spüren, also das Spüren ist schon da, aber das wieder ernst zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt brauche ich eine Pause und das ist okay. Ne? Und in dieses Restaurant will ich nicht gehen, es ist mir zu laut. So, und da sich das auch einzuholen, dieses Recht, weil normalerweise, wenn ein Hochsensibler mit jemandem durch die Stadt geht und man sucht ein Lokal und der andere sagt, das ist zu laut, da würde es eine hochsensible Person in der Regel nie irgendwie das anzweifeln und sagen, okay, dann suchen wir was anderes. Bei Hochsensiblen ist es häufig so, dass sie sich aber nicht dasselbe einfordern. Ne? Die denken denn, wenn sie gelernt haben, irgendwie ist es nicht okay, wie sie ist, dass sie eigentlich zu fies sind, eine Zumutung sind, wenn sie das machen und alle müssen sich nachrichten, was aber ja Quatsch ist, weil es wollen ja beide einen schönen Abend haben dann.
Sind denn Hochsensible generell emotionaler?
Also was halt ist, dass sie in allen Gefühlen zu Hause sind. Also die sind total begeisterungsfähig oder total traurig oder total wütend. Also das ist die ganze Gefühlslatte wird im vollen Umfang ausgelebt. Und gleichzeitig ist es so, dass sie da auch sehr schnell springen können. Also bei Kindern ist es häufig, da macht man irgendwie eine Unternehmung und die sind ganz begeistert und völlig glücklich und das ist der tollste Tag des Lebens. Und dann ist es leider der Punkt irgendwie, dass es in die Überreizung gekommen ist und dann sitzen sie dann am Ende im Auto und sagen, es war ein ganz blöder Tag und ich fand ihn saudoof. Einfach weil, dann ist nur noch das da und das andere ist in dem Moment halt nicht da. Oder auch wenn, angenommen, ich streite mich mit meinem Mann und bin dann voll sauer. Und dann ruft jemand an, dann kann es bei mir ja immer sein, dass ein Kunde ist. Und dann gehe ich halt ans Telefon und bin dann freundlich und nett, weil der kann ja nichts dafür, da hat er ja nichts mit zu tun. Dann verstelle ich mich aber nicht, sondern ich gehe einfach auf das Gegenüber ein. So. Wenn ich dann auflege, geht es dann weiter. Dieses Schwanken fällt Hochsensiblen in der Regel relativ leicht. Und deswegen, glaube ich, sind auch viele Hochsensible auch Schauspieler. So, weil die einfach in diesen Gefühlen sich da sehr reingeben können und letztendlich auch sehr gut schwanken können und auch reinspringen können in das Gefühl.
Das heißt aber nicht, dass sie nachtragend sind.
Nee. Nachtragend ist eher ein Hinweis darauf, dass halt Kindheitserfahrungen da ungünstig waren. Normalerweise ist es so, dass ein hochsensibler Mensch eher immer dazu, weil die sehr verständnisvoll für den anderen sind, die verzeihen ganz viel. Die haben halt, denn da ist eine Situation und das hat sie vielleicht gekränkt, dann verstehen sie aber auch den anderen und dann sagen sie, okay, verstehe ich, ist okay. Und das ist auch eine Herausforderung, weil dann kann man einfach auch manchmal an die falschen Leute geraten, die das ausnutzen. Mhm. Was aber dann auch typisch ist für Hochsensible, dass sie nach einer Zeit, wenn es mehrmals war, dann sagen sie, okay, jetzt ist Schluss und dann ist auch Schluss. Dann ist auch nichts mehr zu reparieren. So, weil dann merken sie, dieser Mensch tut mir nicht gut. So, und dann lassen sie es aber nachtragen, in der Regel eher weniger. Dieses Nachtragen ist eher ein Zeichen, dass unser Nervensystem aktiviert wurde, zum Beispiel. Was kann man mal nehmen? Angenommen, ich sage zu jemandem etwas, was diese Person vielleicht irgendwie gekränkt hat. Das passiert ja auch manchmal ohne Absicht so. Ich habe die Person gekränkt und wenn dann das Stresssystem bei der Person hochgeht in Angriff-Flucht-Modus, vielleicht auch aufgrund der vorherigen Erfahrung, die es mit Konflikten gemacht hat oder dass es halt früher sehr viel beschimpft wurde, dass es gleich in die Ohnmacht geht, dann ist dieses Schmollen und das Nachtragende häufig ein Zeichen, dass wir eigentlich im Nervensystem in der Ohnmacht, das heißt in diesem Todstellreflex sind. Und da ist es dann auch echt schwer für die Leute rauszukommen, ne? Weil die finden es auch nicht toll. Dann haben sie vielleicht ein, zwei, manchmal gibt es auch Leute, bei denen das ist fast zwei Wochen, so, dann leiden die wie Bolle und kommen da aber nicht raus aus diesem Gefühl. Und das ist aber eigentlich ein Zeichen, dass das Nervensystem gerade im Keller ist und hat aber mit der Hochsensibilität an sich nichts zu tun.
Kann man da als Außenstehender dieser Person helfen oder ist das etwas, was sie dann selber auflösen muss?
Also was da ganz viel hilft, ist Bindung. So, und wenn die Person jetzt gerade, ich sag das jetzt mal, in Schmollmodus ist, dass man dann auf die Person zugeht, dass man sich nicht selber zurückzieht, sondern Zeichen gibt, so Zeichen der Liebe senden, vielleicht eine Frage stellen, eine warme. Da kann es aber immer noch sein, dass die Person so tief drin ist, dass sie das nicht annehmen kann. Und gleichzeitig ist es dann hilfreich, wachsam zu sein, wann geht's denn wieder? Und mit jedem Mal, wo vorher Bindung, wo es diese Begegnung wieder ein Stück vorher ist, kann das sozusagen nachreifen, dass nur weil ein Konflikt war, nicht die Person sich als ganz abgelehnt fühlt, weil das ist das, was in der Regel passiert, wenn die Leute so in Schmollmodus gehen, dass sie denken, die Person liebt mich eigentlich nicht mehr. Also die sind eigentlich völlig in Not. So. Und es kann langsam nachreifen durch die Erfahrung, Mensch, wir haben da einen Konflikt und das ändert aber nichts an der Liebe. Also zu spüren, auch wenn ich mich total streite wie die Kesselflicker, dass trotzdem die Liebe da ist. Das ist halt ganz wichtig, um nicht zu schmollen. Und wenn man aber gelernt hat, vielleicht weil die Eltern einen auch dann gestraft haben mit Liebesentzug oder mit Ignorieren und Ähnlichem, dann hat das halt zur Folge, dass es kommt ein Konflikt und gleich kommt das alte Programm los, dass sie das Gefühl hat, ich bin falsch, ich werde nicht geliebt und so. Und dann ziehen die sich zurück. Es ist eigentlich nur Selbstschutz. Die sind ganz in Not. Es ist für die Partner unheimlich schwierig, weil es ist einfach ja auch unangenehm, in so einer Stimmung zu sein, gar keine Frage. Und gleichzeitig ist es für die Person, die da gerade schmollt, eigentlich ein Selbstschutz. Und die ist ganz doll in Not, weil die denkt, keiner liebt mich, keiner mag mich, keiner versteht mich. Das sind dann noch so ganz alte Gefühle, die denn damit einhergehen.
Gibt es denn irgendwelche Vorteile, die hochsensible Menschen haben im Vergleich zu anderen?
Also ich finde, jetzt ist hier gerade mein Nachbar, der macht da draußen Quatsch, aber ich, hört man das?
Also ich höre, nein, ich höre nichts.
Okay, dann ist gut. Dann versuche ich das auszublenden. Also das ist schon mal ein Nachteil, dass wenn so ist perfekt geliefert, so Umgebungsgeräusche, dass das häufig schwierig macht, sich zu konzentrieren. Wenn ich jetzt irgendwie hier die Worte finden möchte, um zu erzählen, und im Hintergrund redet jemand oder da ist halt ein Geräusch oder der Rasenmäher, das ist dann für mich ganz schwer, da abzuschalten. Das sind die Nachteile. Die Vorteile, die gibt es für mich total. Und zwar ist es so, dass ich ja auf allen Sinnen, diese erhöhte Sinneswahrnehmung, kann ich auch fürs Positive nutzen, dass ich das total genießen kann. Ich stehe in der Natur und es ist so schön und ich bin so berührt und weine, weil es einfach so schön ist. Oder in Musik so mich ganz im Positiven zu verlieren und damit ganz zu verschmelzen und das zu spüren. Oder auch andere Menschen zu spüren und wahrzunehmen und dadurch natürlich auch viel helfen zu können. Und für mich ist die Hochsensibilität, auch wenn sie mich manchmal nervt, wenn ich irgendwie auch unter Zeitdruck bin, dann besonders, weil wenn ich im Stress bin, dann habe ich halt meine Ressourcen, um damit umzugehen, nicht so parat, ist es eigentlich ein riesengroßes Geschenk und eine wahnsinnige Erweiterung an Möglichkeiten. So.
Sind denn Hochsensible stressanfälliger? Also, dass die mehr auf sich achten müssen, auch so Richtung Burnout oder so?
Also grundsätzlich haben HSP, das steht für hochsensible Personen, von der Natur Fähigkeiten mitgegeben, um dagegen zu wirken. Wenn wir die aber, zum Beispiel das Körpergefühl, ne, Hochsensible haben ja ein besonders starkes Körpergefühl, ein sehr gutes Frühwarnsystem und ähnliches. Wenn wir aber gelernt haben, durch Erziehung das nicht ernst zu nehmen, dann nehmen wir halt nicht wahr, wenn wir eine Pause brauchen. Und dann nehmen wir nicht wahr, wenn uns etwas zu viel wird oder können die Dosis nicht so einschätzen. Und dadurch werden wir dann stressempfindlicher. Das kommt aber nicht durch die Hochsensibilität an sich, sondern das kommt durch das, wie vorher mit unserer Hochsensibilität umgegangen ist. So. Und wenn die Leute dann wieder lernen, sich selber wahrzunehmen, sich selber ernst zu nehmen, dann ist es einfach viel, viel leichter und dann gibt es die Probleme nicht. Es gibt viele Hochsensible, die sind hochsensibel, die wissen das aber gar nicht, weil wenn es immer okay war, wie die war, dann haben die auch wenig Schwierigkeiten, sondern eher mehr Vorteile. So.
Hm. Du hattest vorhin erwähnt, dass das so typisch wäre auch für Schauspieler, eben weil sie sich sozusagen da auch, ne, in diese Gefühlswelten hineinversetzen können und die auch ausleben können. Was sind denn so andere typische Berufsfelder, wo du sagst, okay, das wäre eigentlich was, wo wir hochsensible Menschen oft erleben oder wo sie besonders stark drin sind mit ihren Fähigkeiten?
Also grundsätzlich in diesen ganzen kreativen Berufen, wo es auch da geht, Gefühle auszuleben, Gefühle wahrzunehmen, Sachen wahrzunehmen, andere wahrzunehmen. Kunst ist ja auch viel ein Festhalten von Gefühlen. Ne? Ein Bild aktiviert Gefühle und ähnliches. Dann sind viele auch im Vertrieb, im Verkauf, gerade weil die halt so gut mit Menschen umgehen können. Und da ist halt die Herausforderung, dass wenn die Auflagen bekommen, sie müssen so und so viel Sachen verkaufen oder sie müssen auch Sachen verkaufen, die sie denken, für die Menschen gar nicht in Ordnung sind, dann kommen die mit ihrem moralischen Kompass in Schwierigkeiten, weil HSP haben ein sehr hohes Wertesystem. Und wenn sie dagegen arbeiten müssen, Überstunden sind nicht so schlimm, aber gegen die eigenen Werte zu arbeiten, weil dann arbeiten sie gegen sich, dann wird es schwierig und dann kommen sie ins Burnout. Es liegt aber dann nicht an diesem Vertrieb, an diesem Beruf, sondern es liegt an den Umständen. Und ich werde ja häufiger gefragt, was sind denn so ideale Berufe für Hochsensible? Und nach meiner Erfahrung ist es so, dass der Beruf an sich, okay, Großraumbüro mal, klar, das ist nicht gerade HSP-freundlich, oder auch als Koch zu arbeiten, da ist es heiß, da ist es laut, da ist es stressig. Wobei ich hatte auch mal eine Kundin, die hat das total geliebt und die ist da völlig drin aufgegangen. Aber grundsätzlich ist also fast jeder Beruf geeignet, wenn die Umstände stimmen, wenn es mit den Werten übereinstimmt, wenn die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen, wenn die HSP arbeiten, die meisten arbeiten gerne so, dass sie was im Team machen, sich zurückziehen, dann die Aufgaben erfüllen und dann wieder ins Team gehen und man schafft dann zusammen was und dann wieder zurück. Wenn solche Möglichkeiten gegeben sind.
Du bist ja selbst hochsensibel. Mhm. Erwischst du dich dabei, dass du Menschen auf der Straße auch immer sozusagen, also so beobachtest und gleich analysierst für dich? Also rutschst du da automatisch rein?
Also ich habe schon von klein auf Leute beobachtet. Schon immer. Und mit meiner Uroma habe ich dann immer so gespielt, so wie geht's denn der Person und wo geht die hin in ihrem Leben? Das haben wir immer gespielt.
Ach, da habt ihr Leute auf der Straße beobachtet und habt dann drüber nachgedacht?
Oder? Genau, wenn wir dann im Bus saßen oder so, dann haben wir dann geguckt und dann haben wir uns angeguckt und dann haben wir uns dann darüber ausgetauscht. So.
Deine Oma war selber hochsensibel?
Ja, die war auch hochsensibel. Und die hatte auch so diese Fähigkeit, Menschen sehr zu spüren. Also das ist bei mir auch, denke ich, nicht jeder hochsensible Mensch kann Menschen in der Tiefe so spüren wie ich. Das hat auch mit einer Synästhesie zu tun und mit viel, viel Übung. Das hat auch ganz viel damit zu tun, weil ich habe es ja eben halt schon von kleinst auf gemacht. Aber dieses Leute beobachten, nicht unbedingt analysieren im Sinne von bewerten, sondern einfach im Sinne von wahrnehmen. Das ist was, was auch hochsensible Kinder schon ganz oft machen. Und das ist auch die Herausforderung, die kommen dann aus dem Kindergarten und merken, der Erzieherin ging es heute gar nicht gut, weil die sich vielleicht zu Hause gerade mit ihrem Mann gestritten hat oder so. Und die nehmen das dann mit, weil die das halt spüren.
Hör ich daraus, dass deine Eltern dich da auch unterstützt haben?
Ja, also ich habe da großes Glück gehabt, dass meine Mutter halt auch hochsensibel ist und dass sie mich immer so gelassen hat, wie ich bin. So auch zum Teil mit Gegenwehr vom Umfeld, weil das war ja nicht unbedingt so, dass das so angesehen war, wenn ein Kind etwas anderes wollte als die Eltern und dass es dann Raum bekommen hat. So. Und wo es auch Freunde gab, wo die dann sehr besorgt waren darum, was aus mir wo werden könnte. Und sie hat halt immer gesagt, wenn sie das nicht will, dann lass sie. Sie hat ihren Grund dafür. So. Und hat, da bin ich ihr sehr dankbar drüber, das, was sie zum Glück ein Stück weit, weil sie ein Stück weit bei meiner Uroma groß geworden ist, mitbekommen hat, denn auch da an mich weitergegeben, sodass ich so so grundsätzlich einfach weiß, dass ich okay bin, so wie ich bin und dass es in Ordnung ist, so wie ich bin und dass ich eine Berechtigung für meine Gefühle und Bedürfnisse habe. So. Aber das ist einfach Glück. Das kann man sich ja nicht aussuchen. Ne? Aber habe ich Schwein gehabt.
Das stimmt. Sind hochsensible Personen medial? Also habt ihr da einen Sensor dafür?
Also viele sind es. Man merkt das auch so an den Büchern. Da gehen viele denn in Richtung Heilsteine oder andere spirituelle Sachen. Also es gibt viele Hochsensible, die auch einen sechsten Sinn haben, aber nicht alle. Genauso ist nicht jeder, der hochsensitiv ist. Das ist halt der, so heißen halt die Menschen mit sechsten Sinn, die so medial sind, dass die hochsensibel sind. Und ich erlebe es aber halt bei vielen, dass die auch so einen sechsten Sinn haben. Das fängt dann damit an jemanden zu denken und dann ruft die Person an. Ich habe das ist schon echt gruselig, so ich denke vielleicht an Kunden oder so, mit denen ich schon 3-4 Jahre nichts zu tun habe und 2 Tage später ruft er an. So und solche Sachen. Und je nachdem, wie doll ausgeprägt das ist, also auch zu spüren über Distanz, wie es den anderen geht, ne, wie es Freunden geht, Leute, die einem wirklich ganz nahe stehen, das zu spüren. Da musste ich erstmal lernen, dass das nicht meine Gefühle sind, sondern dass es die Gefühle von jemand anders sind, die ich gerade habe. Wenn ich mich wundere, warum ich irgendwie auf einmal so schlecht drauf bin und habe gar keinen Anlass und dann merke dann im Telefon mit der Freundin, denn, dass ich eigentlich dieses Gefühl der Freundin widerspiegelt, weil die mir erzählt, wie es ihr geht und das ist 1:1 das, was ich denn gerade durchgespürt habe, so. Und das ist halt was man lernen kann, damit umzugehen dann. Und es sind viele, nicht alle, aber viele.
Ich frage mich gerade, ob ihr auch anders träumt. Also ob ihr intensivere Träume habt oder auch erzählerische Träume oder so.
Also ich weiß ja nicht, wie andere Leute träumen. Ich träume gar nicht so viel. Also mein Mann, der träumt total viel. Der hat auch immer echt so völlig abgefahrene Träume. Und bei mir ist das... Also ich träume natürlich auch, wenn ich nachts irgendwie aufwache, dann war ich gerade am Träumen, aber ich weiß es morgens nicht mehr. So, das ist, deswegen kann ich über meine Träume gar nicht so viel erzählen.
Ja. Joelle hat auch immer die krassesten Träume und die total viel Sinn ergeben und total abgefahren sind. Und bei mir sind es immer nur so Fetzen, wo ich mir denke, okay, bin ich kaputt, weil ich irgendwie so völlig unspektakulär.
Na, es kann ja sein, dass er gerade in dieser Wahrnehmung der Träume besonders stark ist. Ne? Es gibt ja ganz unterschiedliche mediale Fähigkeiten. Einige können Auren sehen, andere können halt durch Träume Sachen erkennen oder haben Wahrträume und andere sind hellsichtig oder das ist ja, da gibt es ja einen Riesen, da kenne ich mich auch gar nicht so aus, weil das so gar nicht so, das ist für mich immer so ein bisschen spooky, da bin ich noch nicht so ganz mit mir im Reinen. Und da gibt es eine riesige Range und es kann sein, dass er einfach in den Träumen da sein Talent hat und das da zu leben.
Was meinst du gerade damit, das findest du spooky, da bist du noch nicht mit dir im Reinen?
Also bei mir ist bei mir war eine meiner Fähigkeiten, dass ich gespürt habe, wenn Menschen sterben, die ich auch gar nicht kannte. Also, dass ich habe die wahrgenommen und gesagt, dann und dann in diesem Zeitraum werden die sterben. Und das waren junge Leute zum Teil. Und das hat mir schon immer ein bisschen Angst gemacht. Meine Oma konnte das auch. Und dann war es so, dass dann irgendwann sich mein Partner von mir verabschiedet hat und ich wusste, ich sehe den nicht wieder. Und er hat sich dann umgebracht. So. Und das war dann für mich der Moment, wo ich dachte, nee, ich will da nichts mit zu tun haben. Das macht mir einfach viel zu viel Angst. Weil was ist, wenn ich mir vorstelle, ich bin mit meiner Tochter und ich spüre, ich sehe die nicht wieder, drehe ich ja durch. So. Und dann habe ich da zum Glück eine Person kennengelernt, die mir dann gezeigt hat, dass ich das Rituell ablegen kann. Ich kann das jetzt nicht mehr, selbst wenn ich das will. Ich habe das abgelegt halt. So, und es gibt im Coaching ist es so, dass ich da halt gelernt habe, das zu nutzen, dass ich manchmal einfach so Impulse habe. So, ich habe, wenn jemand mir was erzählt, dann kriege ich so Gedankenbilder. Das ist so eine Synästhesie. Und dass ich den Raum gebe und einfach das anbiete und entweder passt es oder passt es nicht. Da kann ich gut mit leben und andere Sachen, die finde ich dann gruselig, da habe ich dann Angst vor, da kann ich dann nicht so gut mit leben, deswegen beschäftige ich mich da nicht so mit. Habe ich sozusagen noch meine Baustellen.
Ja, total spannend. Also das ist jetzt komplett so abseits von Hochsensibilität, vielleicht aber auch nicht, aber spürst du denn auch so Anwesenheit von anderen? Also können auch Lebende sein, die du nicht gerade siehst, aber du spürst, dass sie irgendwo da sind oder aber auch von Verstorbenen, so Energien?
Also ich spüre zum Beispiel meinen Freund, der sich da umgebracht hat, wenn der da ist, das spüre ich. Oder wenn meine Mutter da ist oder meine Oma ist, das spüre ich sehr gut. Selten spüre ich auch, dass da noch was anderes ist. Im Coaching habe ich das manchmal, dass ich dann fühle, hier ist noch irgendwie eine Person und dann kann ich die beschreiben. Und dann ist es dann so, dass es dann total zum Beispiel auf die Großmutter zutrifft oder sowas. Aber das ist nicht so, dass ich jetzt das zum Glück permanent habe. Da muss ich in so einem gewissen Zustand sein. Also wenn ich Hilfe brauche, wenn ich Support brauche, dann habe ich Millionen, Legionen hinter mir, die ich spüre und die einfach da sind. So meine persönlichen Schutzengel.
Das liegt dann aber nicht an deiner Hochsensibilität, sondern einfach sozusagen, dass du medial sozusagen da einen Ticken veranlagt bist?
Ob das jetzt so ist, weil ich hochsensibel bin oder nicht, das weiß ich nicht, wie das im Zusammenhang ist. Also bei meiner Uroma und bei meiner Tante, die hat auch so eine Fähigkeiten, die sind auch beide hochsensibel. Aber ich lebe auch Menschen, die hochsensibel sind, die das gar nicht haben. Mhm. Also das muss nicht zwangsweise sein. Kann auch sein, dass sie es vielleicht für sich überhaupt noch nicht entdeckt haben, das weiß ich nicht. Aber da bin ich, also mit diesen ganzen Sachen bin ich einfach, weil ich dann noch so meine eigenen Baustellen habe, auch gar nicht die richtige Ansprechpartnerin. Da wäre es lieber, wenn da jemand ganz mit sich im Reinen bin, dann kann das viel leichter sein. Bei mir sind da vielleicht Sachen, die ich nicht so sehen will oder mag oder was auch immer, wo mein eigenes einfach da triggert ist und sagt, na hier mal lieber spooky, vorsichtig oder wie auch immer.
Was dann vielleicht irgendwann mal kommt oder auch eben nicht, ne?
Genau. Es ist ja wie mit dem, diese Impulse, die ich so habe, das im Coaching zu nutzen. Das hatte ich halt schon immer und dann habe ich früher immer den Impuls gehabt und habe dann immer versucht, das abzutesten vorher, damit ich nicht was von mir reingebe. So, ne? Weil so, das kann ja auch sein, wenn ich da erstmal was reingebe, dann ist es ja eine Suggestion. Und habe dann immer so hingefragt, um zu gucken, geht das in die Richtung so. Und als es dann Corona kam und ich dann ja nur noch Telefoncoaching gemacht habe, da war es dann so, ich schaffe Telefoncoaching einfach nur kräftemäßig, einfach nur eine Stunde, weil ich da noch sehr fokussiert auf Sendung sein muss. Und dann habe ich das einfach dann immer gleich rausgesucht und angeboten, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt gerade so einen Impuls und gucken mal, ob das passt. Und dann passt das immer total. So Sachen, die ich einfach gar nicht wissen konnte. Und das hat mich in dem Moment, da habe ich mich dann selbst geschult und wo ich gesagt habe, okay, wenn es passt und wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Ist auch nicht so wild. So. Und aber in 99% der Fälle passt das halt sehr, sehr stark, wo das auch einfach nochmal so einen ganz großen Veränderungsimpuls mit sich bringen kann. So. Und von daher nutze ich das jetzt. Und da bin ich auch im Reinen. Das macht mir keine Angst und ich kann gut drüber erzählen.
Ich denke gerade, wenn du sagst Impuls, ist es das, was man früher Bauchgefühl genannt hat?
Also es geht einher mit dem Bauchgefühl, wobei für mich ist es so, dass ich dann so innere Bilder habe. Also das ist eine Synästhesie. Es gibt so Gefühlssynästhesien, genauso wie es Menschen gibt, die Buchstaben irgendwie, wo die tastbar sind, andere, die sich anders anfühlen oder den Gefühl zum Buchstaben haben oder zu Zahlen. Es ist bei mir so, dass wenn mir jemand etwas erzählt, dann habe ich innerlich so Bildlandschaften. So, und das ist total der Vorteil, weil ich mir im Coaching nie was aufschreiben muss. Ich habe die seit 4 Jahren nicht gesehen, die sind bei mir und ich habe diese Bildlandschaften und weiß genau, wo es angeknüpft hat, sehe genau auch, wo sich verändert hat denn dadurch. Auf der anderen Seite kann es sein, ich hatte jemanden schon dreimal im Coaching und treffe den auf der Straße und ich erkenne die nicht. Da bin ich dann blind. So. Und ja, also das ist eine Mischung zwischen Gefühl und Bild. So. Würde ich das jetzt, fühlt sich das jetzt so an, wenn ich da so reingehe, dann ist es einfach beides. Und es fühlt sich halt sehr wahrhaftig an. Also so wie, das passt einfach, das ist total passend. Ich hatte zum Beispiel mal ein Gespräch mit einer Mutter und die hatte halt erzählt, ihr Kind hat so Schwierigkeiten beim Essen. Und überhaupt ist es sehr stark an der Konsistenz, das ist bei Hochsensiblen ja eh, aber das hat wirklich einen sehr großen Einfluss, dieses Konsistenzgefühl. Und dann habe ich dann irgendwann, hatte ich so das Bild, okay, da ist was in der Geburt gewesen. So, und dann habe ich sie gefragt, ja, für mich fühlt es sich so an, als war da was bei der Geburt. Was ist denn da gewesen so? Und dann ist sie fast umgefallen und meinte, ja, das Kind ist auf die Welt gekommen und hatte ganz dicke Lippen. Und die wissen nicht warum, aber die Lippen waren ganz doll angeschwollen. So. Und das wusste ich natürlich überhaupt nicht. So. War auch kein Anzeichen vorher, haben wir vorher überhaupt nicht drüber gesprochen. Und die Geburt ist eins der prägendsten Erlebnisse für uns. Und wenn ich da halt als Baby halt diese Körpererfahrung gemacht habe, da ist was mit meinem Mund nicht in Ordnung und ich muss den schützen, dann ist es wichtig, dass das wieder nachreifen kann und dass das Kind lernt, den Mund wieder mit Spaß zu benutzen. Dass es halt was ist, was keine Gefahr ist, sondern was Angenehmes sein kann, so dass es da wieder rauskommen kann aus dieser im Körper gespeicherten Angst letztendlich.
Total spannend. Also hat sich das dann geäußert, dass das Kind wenig gesprochen hatte oder wie?
Ob es wenig gesprochen hatte, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber es hatte sich halt so geäußert, dass es halt beim Essen sehr auf Konsistenzen. Nee, mit Sprache hatte, das fällt mir gerade ein, das war ja bei der Logopädie. Also mit Sprache hat es wahrscheinlich auch was zu tun. So, also auf jeden Fall alles, was mit dem Mund zu tun hatte, da hatte das Kind große Schwierigkeiten mit. Auch zum Zahnarzt zu gehen, glaube ich, war auch ganz, ganz schlimm. Ja. So, aber es ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Hm.
Das ist mal gerade noch bei der spannenden Frage, wie Eltern herausfinden können, ob ihre Kinder hochsensibel sind, beziehungsweise anders gefragt, ab wann kann man das dann ungefähr feststellen, dass ein Kind hochsensibel ist? Also wie zeigt sich das? Blöd jetzt, aber sind das Kinder, die besonders intensiv schreien oder keine Ahnung was, nicht schlafen wollen?
Also häufig wird es ja so gesagt, dass Kinder, die Schreibabys sind, dass das hochsensible Babys sind. Und das ist nach meiner Auffassung nicht so, sondern das hat in der Regel was mit Traumaerfahrung zu tun in der Geburt, dass sie halt heftige, entweder vor oder während der Geburt oder nach der Geburt heftige Erfahrungen gemacht haben und dann dadurch ins Schreien kommen, weil das Stresssystem einfach völlig aus dem Gleichgewicht gekommen ist. So. Die ersten Anzeichen, dass meine Tochter hochsensibel ist, hatte ich letztendlich schon in der Schwangerschaft. Da habe ich so, ist natürlich schwierig, das davon abhängig zu machen, jetzt mein Kind ist hochsensibel oder nicht, aber was da war, ist, dass ich hatte so ein Gerät, da konnte ich mit so einer Art Mikrofon, die habe ich auf den Bauch gelegt und dann konnte ich dann so Musik reinspielen. Und das waren dann so klassische Lieder, weil ich halt gehört habe, dass das gut ist für die Gehirnentwicklung und für das Kind und überhaupt. Und dann habe ich das halt so da draufgelegt und wenn ich das zu laut hatte, dann hat meine Tochter die mal weggehauen. Und dann ist das Ding im hohen Boom weggeflogen. Oder es gab auch ein Lied, das sie einfach nicht mochte. Und immer wenn dieses Lied war, hat sie das auch weggehauen. Und das ist auch was vielen Hochsensiblen so geht, dass es wichtig ist, dass die Lieder, nach denen sie auch tanzen, sehr ihrem Gefühl entsprechen müssen. Wenn das nicht so dem Gefühl entspricht, dann ist es schwierig. Also was ganz Flippiges, wenn ich gerade irgendwie wütend oder traurig bin, ist schwierig. Dann sollte es was ganz Flippiges sein, wo bitte auch ein bisschen Wut mit drin ist, dass das passt, dass ich mich dazu bewegen kann. So, also das waren schon ganz für mich so schon Zeichen in der Schwangerschaft oder dass wann sie halt lebendig wurde und wann nicht, bei welchen Menschen sie sich bewegt hat und bei welchen Menschen sie immer so gespürt hat oder so. Ne? Und auch gleich nach der Geburt war es so, und das ist was mir ganz viele Eltern erzählen von hochsensiblen Kindern, dass sie schon sehr wach gucken. Also die haben schon irgendwie richtig so einen wachen Blick und nehmen, gehen auch gleich irgendwie in Augenkontakt und so, weil häufig sind ja Babys, die sehen ja eher ein bisschen bekifft aus, ne? Sind noch gar nicht so, so auf Sendung. Und das habe ich, bei meiner Tochter war es so, und ich habe das einfach auch von ganz vielen Müttern mit hochsensiblen Kindern zurückgemeldet bekommen, dass es typisch war, dieser wache Blick. Das hat bei mir die Hebamme auch gleich gesagt, dass sie so total wach guckt.
Das war bei unserem Sohn tatsächlich auch. Also falls jetzt meine Mama mit zuhört, die wird jetzt auch nicken, weil da war unser Sohn keinen Tag alt und sie hatte ihn auf dem Arm und hat sich vorgestellt. Und er hat mit ganz offenen Augen da gelegen und hat sie angeguckt und hat das, also du hast es im Prinzip in seinem Gesicht rattern sehen. Mhm. Er hat das wirklich verarbeitet und hat sie auch gemeint, so ein wacher Blick, der hat alles verstanden. Und
genau.
Und was bei ihm auch ganz witzig war, als ich noch schwanger war, da habe ich immer gedacht, warum bewegt er sich denn nicht? Da war ich dann, glaube ich, irgendwann im 8. Monat oder so. Und dann hat er sich bewegt und jedes Mal, wenn ich dann Joelle dazu gerufen habe oder meine Hand auch nur drauflegen wollte, hat er aufgehört. Mhm. Dann verschwand wieder die Beule. Und es war nichts zu sehen. Also das hat mich fast irre gemacht. Mhm. Weil jedes Mal wollte ich das zeigen und dann hat das nicht funktioniert, weil er dann jedes Mal wieder aufgehört hat, das sich zu bewegen oder so. Im mhm. Gegensatz zu unserer Tochter. Die hat bis zum Kreißsaal, hat die da drinne, keine Ahnung, was die da gemacht hat. Mhm. Samba, ich weiß es nicht.
Ja, und es kann halt sein, also ich weiß es natürlich nicht, ich war ja nicht im Bauch. Ich hatte bei meiner Tochter dann häufig das Gefühl, dass sie dann einfach genau horcht, was ist denn da, was passiert denn da? Ne? Also wenn wir selber in Bewegung sind, kriegen wir ja nicht so viel mit von dem anderen. Und wenn denn irgendwas Spannendes war, dann ist sie ganz auf Sendung gewesen. So, dann wurde es gleich ganz ruhig. Wenn, als wenn sie hört und guckt und fühlt. Oder, also gucken ist ja schlecht, aber was da so passiert.
Aber es ist eine niedliche Vorstellung, ne? Dass sie dann sozusagen das Ohr an die Bauchdecke hält und mal horchen, was jetzt passiert.
Genau.
Ich höre gerade gar nichts.
Das ist also mein Papa. Genau.
Das ist echt niedlich. Joelle hatte ja schon mal eine Podcast-Aufnahme zum Thema Scanner-Persönlichkeit und Hochsensibilität. Und daraufhin habe ich gesagt, hey, die wesentliche Frage ist doch nicht, wie ihr euch fühlt. Für mich ist die wesentliche Frage, wie gehe ich denn als, in Klammern, ich weiß ja noch nicht so genau, ob ich hochsensibel bin oder nicht, Klammer zu, wie gehe ich denn damit um, wenn ich einen Partner oder eine Partnerin oder ein Kind habe, das hochsensibel ist? Wie gehe ich damit um? Weil mich das als Außenstehende manchmal schon echt zur Weißglut treiben kann.
Als Hochsensible oder als hochsensible Scanner-Persönlichkeit?
Na, ich weiß nicht, was ich bin, gegenüber einer, im Fall jetzt von hochsensible Scanner-Persönlichkeit. Da kann ja nur ich davon reden. Aber nehmen wir vielleicht einfach gegenüber jemanden, der hochsensibel ist. Wie kann man damit umgehen?
Also grundsätzlich das Wichtigste ist, Verständnis dafür zu haben, dass die Person die Welt einfach anders wahrnimmt als ich selber. Es gibt einen Entwicklungsschritt, den wir machen müssen als Kind, damit wir lernen, unser Gefühl und das Gefühl von jemand anderen, da gibt es einen Unterschied. Nicht, es gibt, wenn wir diesen Entwicklungsschritt nicht gemacht haben, dann wird uns kalt und dann sagen wir, hier, du musst doch einen Schal anziehen. Und gehen dann davon aus, das, was wir gerade wahrnehmen, ist auch das Richtige für den anderen. So, weil dieser Entwicklungsschritt einfach nicht gemacht wurde. Und wir Menschen neigen aber dazu, dass das, was wir kennen und für richtig finden, zu verallgemeinern grundsätzlich, dass das die Welt ist und so ist es richtig. Und wenn wir denn diesen Entwicklungsschritt nicht ausreichend entwickelt haben, dann ist es häufig auch so, dass wir halt anderen Leuten unser eigenes aufdrücken. So. Wobei, so wie ich dich wahrnehme, bist du ja selber hochsensibel. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du sagst, es geht dir bei deinem Kind oder bei Joelle so auf die Nerven, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es da etwas widerspiegelt, was du halt selber erlebt hast. Dass jemand mit deinen Befindlichkeiten entsprechend umgegangen ist und vielleicht genervt war oder gesagt haben, oh, jetzt funktionier doch einfach mal. Weil es ist auch manchmal, wenn irgendwie das Kind jetzt noch mal ein Bedürfnis hat, wo man dann denkt, oh, ich muss jetzt aber da pünktlich zum Termin, funktioniere. Dann denke ich auch, also auch ich, meine Ausbildung gibt dann, wenn ich krank bin, dann denke ich, oh, mach einfach, ich kann nicht mehr so. Ist auch einfach menschlich. So. Und was es viel, viel leichter macht, ist dieses Verständnis zu haben, einmal, wenn man weiß, was die Hochsensibilität einfach mit sich bringt, an was dadurch beeinflusst ist, bei Kindern zum Beispiel, dass die beim Essen dass die Konsistenzesser sind. Die mögen manche Sachen und manche Sachen nicht. Und das kann sein, dass es Karotten fest sind oder gekocht sind oder eingefroren gewesen sein müssen vorher und dann gekocht sind. Und wenn ich dann davon ausgehe, na, du isst doch Karotten und dann musst du das auch essen. Du isst das sonst auch und jetzt isst du das. Das sind aber, ist aber nicht die Konsistenz, die diese Kinder brauchen. Dann lernt das Kind wieder, einmal ist es falsch, es ist nicht so richtig, es wird nicht wahrgenommen. Und was bei uns passiert ist, wenn wir das machen, dass wir denken, nur weil es für uns so wäre, Karotten sind Karotten, heißt es für das Kind das noch lange nicht. Und wenn wir dieses Verständnis haben für die Kinder, dass es einfach anders ist als bei mir und das Bewusstsein haben und das ist okay so, das darf sein. Jemand anders, angenommen, ich bin in einer Partnerschaft und mein Mann will mich immer so haben, wie er das möchte, das ist kein schönes Leben. So. Und das ist aber was, was wir häufig mit unseren Kindern machen, dass wir erwarten, dass die Kinder genauso sein sollen, wie wir uns das vorstellen, wie wir das möchten. Und das hat einfach gravierende Auswirkungen auf die Kinder dann, ne? Weil die dann selber aus dem Spüren kommen. Wir lernen letztendlich das Selbstverständnis über das Verständnis von unseren Eltern. Und wenn wir nicht verstanden werden von unseren Eltern, dann können wir uns auch selber nicht verstehen. Dann werden wir uns selber verurteilen für Sachen, die wir machen. Wir werden uns immer wieder in Zweifel stellen. Wir werden immer wieder denken, wir sind zu dumm, wir kriegen das nicht hin. Warum schaffen wir das nicht? Uns Vorwürfe machen. Das gibt sich halt dann immer so weiter. Mhm. Und ganz wichtig, es gibt immer Situationen mit allem Wissen, was man hat, wo es jeden Menschen schwer fällt, ins Verständnis zu gehen, weil wenn wir selber im Stresssystem aktiviert sind, im Angriff-Flucht-Modus, da ist keine Empathie da, die wäre nicht hilfreich in dem Moment. Dann können wir nicht so gut bei den Kindern sein. Und dann ist es auch wichtig, denn im Nachhinein zu sagen meinem Kind, ja, ich war so, weil du, sondern zu sagen, ich war gerade einfach sehr gestresst und es tut mir leid, ich wollte dich nicht anschreien, das ist nicht richtig. Das macht einfach einen ganz großen Unterschied. Denn lernt das Kind auch, es muss nicht perfekt sein, weil das Kind kennt das ja auch, dass es mal wütend ist oder einfach mal doof ist oder so. Und das ist in Ordnung. Es gehört dazu, das wird dann verziehen. Es gehört einfach zum Menschsein dazu.
Eine letzte Frage, die mir noch in den Kopf kam. Und ich glaube, dann habe ich dir ganz viele Löcher in den Bauch gestellt. In den Bauch gestellt?
Gefragt.
Bauch gefragt. Wie auch immer.
Ich habe dir
ganz viele Fragen gestellt. Also ich habe jedenfalls gebohrt. Ist dieses Thema Hochsensibilität, ähnlich wie auch jetzt Extroversion und Introversion und auch Human Design und so weiter, sind das alles jetzt so eine Modeerscheinungen oder gab es das schon immer und das kommt jetzt gerade einfach alles an die Oberfläche?
Also es ist in dem Sinne gerade eine Modeerscheinung, weil es jetzt sehr bekannt wird, sehr auch in den Social Media Dingern, genauso wie jetzt im Moment ist ja gerade ADHS ganz stark im Kommen. So, das heißt aber ja nicht nur, weil es jetzt gerade modern ist, dass es das nicht vorher schon gab. Also die Hochsensibilität ist ja genetisch und die gab es letztendlich schon immer. Die ist evolutionär wichtig und dient zum Erhalten der Art, weil hochsensible Menschen sind die Menschen, die den Stamm, früher haben die Leute ja in Stämmen gelebt, die den Stamm von innen heraus schützen, indem sie halt für die Leute sorgen, indem sie halt achtsam sind mit Geräuschen, ist von außen her eine Gefahr und ähnliches. Und die durchschnittlich Sensiblen waren halt die, die rausgegangen sind in die Welt, die Sachen ausprobiert haben, die expandiert haben. Und beides ist wichtig. Also so, wenn es nur hochsensibel gäbe, würden wir wahrscheinlich nicht überleben. Und wenn es nur durchschnittlich sensible geben würde, würden wir auch nicht überleben. So, weil wir brauchen uns da. Man sagt ja, 15% bis 20% der Menschen sind hochsensibel. Diese gleiche Anzahl findet man auch bei Säugetieren. So, weil das dient zur Erhaltung der Art und gab es schon immer. Nur dann hat die Erin halt das, ich bin immer mit Zahlen nicht so gut. Erin hat Ende des letzten Jahrhunderts hat sie ja das Buch verfasst, wo die das alles so zusammengebracht hat und sie das Modell entwickelt hat, ne? So. Und das ist dann so um die 2000-Wende ist es hier nach Deutschland gekommen und dann letztendlich so vor 8, 9 Jahren fing es hier an, dass das sehr, auf einmal war jeder hochsensibel, egal ob hochsensibel oder nicht. So, da war das so ein Hype. Aber es schließt nicht aus, es gab die Hochsensiblen gab es schon immer, nur es gibt immer so Phasen, wo solche Sachen dann halt gehypt werden.
Liebe Sandra, danke dir. Danke dir für das Licht ins Dunkle bringen und wie ich meinen Mann handeln kann. Und offensichtlich auch mich selbst. Also
ich danke dir auch, ganz lieben Dank.
Denn spüren für mich, dass ich es bin, merke ich noch nicht.
Nee? Okay.
Noch nicht. Ich hätte immer eher gedacht, dass ich so eine bin, die hat ein dickes Fell.
Das eine schließt das andere nicht aus.
Weiß ich nicht, vielleicht das nicht so. Kann auch sein, dass ich es nicht zulasse.
Also das eine schließt das andere nicht aus. Es kann sein, dass du es nicht zulassen willst, dass du es nicht fühlst. Es kann aber auch, also ich habe auch ein relativ dickes Fell. Ich bin zwar sehr sensorisch und sehr fein wahrnehmend und gleichzeitig kann ich auch echt viel aushalten. So, also das eine schließt es nicht unbedingt zwangsweise aus. Was ich denke, was nochmal wichtig ist, dass du dich nicht so viel mit Joelle vergleichst. Weil da sind einfach noch, da ist diese Hypervigilanz, denke ich, bei Joelle einfach noch viel präsenter.
Ein nächstes spannendes Thema für eine nächste Podcast-Folge. Hypervigilanz. Habe ich letztens auch erst gelernt, dass es dieses Wort gibt. In diesem Sinne, liebe Sandra, ganz lieben Dank. Und ich bin überzeugt, wenn du dich bereit erklärst, wird das nicht die letzte Folge sein, die wir zusammen machen.
Ich freue mich drauf. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es war mir ein Fest.
Dankeschön.
Tschüss.
Dankeschön. Tschüss. Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu Und Jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt, bis bald, deine Mareike.